Liebe Kinder, Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ich sehe viele maskenbefreite Menschen unter uns. Ich denke, wir freuen uns drüber. Immer mit 1,5 Meter Abstand, wir haben uns verstanden. Wir singen kein Lob der Maske. Aber ich habe mir überlegt, was hat sie uns gebracht? Sie hat uns näher gebracht. Und zwar jedem sich selbst näher. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wenn man die Maske aufhat, man merkt den eigenen Atem deutlicher als sonst. Man atmet nicht einfach so. Man merkt plötzlich, dass sie die Brille beschlägt. Man schaut nicht einfach so. Und vor allem, man hört sich selber mehr. Seine eigene Stimme, sein eigenes Reden. Man ist mehr bei sich. Es gibt ein schönes Wort, das lautet, jeder ist sich selbst der Nächste. Auf einer Skala von 0 bis 10 Punkte, wenn 10 volle Zustimmung bedeutet und 0 stimmt gar nicht, wie weit würde bei Ihnen der Pendel ausschlagen Richtung 10? Ich glaube, dieser Satz, jeder ist sich selbst der Nächste, hat sehr viel Berechtigung. Denn wenn wir uns selbst nicht nahe sind, wenn wir uns selbst nicht verstehen, dann werden wir auch andere Leute nicht nahe kommen können und nicht viel Verständnis für andere aufbringen. Bei mir wäre wahrscheinlich der Pendel bei 8. Jeder ist sich selbst der Nächste. Hoffentlich bin ich mir nahe gekommen im Laufe meines Lebens. Hoffentlich habe ich ein Stück weit Selbsterkenntnis gewonnen, mich selbst gefunden. Der Grieche sagt, gnotis auton, erkenne dich selbst, Selbsterkenntnis. Aber wer bekommt denn die 10 Punkte? Ich glaube, es gibt einen, der uns noch besser kennt, als wir uns selbst kennen. Und das ist der, von dem Augustinus sagt, dass er uns innerlicher ist, als wir uns selbst zu innerst sind. Und dieser eine ist Gott. Wenn uns einer noch besser kennt, als wir uns selbst kennen können, dann er. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir den Prozess der Selbstfindung nicht ohne Gott versuchen, sondern mit ihm. Gott hilft uns auf der Findung zu unserem eigenen Ich, dass wir in der Begegnung mit dem Du des Anderen, in der Begegnung mit dem Du Gottes besser finden können. So wollen wir uns jetzt hinwenden zu Jesus Christus und uns von ihm anschauen lassen im Kyrie. Erbarme dich, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich, erbarme dich. Christus, erbarme dich, Christ, erbarme dich. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Ja, Herr Jesus Christus, komm uns entgegen mit deinem Erbarmen. Sei du uns barmherzig. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der denn Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Wir sind also Gesandte an Christi Statt. Und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten euch an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich. Und er sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm: Vater, ich habe gegen dich und den Himmel versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an die Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater: Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten, mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Kinder, Brüder und Schwestern, am Ende hat man ihn nicht mehr halten können. Irgendwie war er schon eingestiegen in einen Zug und innerlich unterwegs, raus aus dem Haus, rein in die weite Welt, in ein fernes Land, also möglichst weit weg, wollt ihr. Ja, da muss ein Vater seinen Sohn ziehen lassen. Und dieser Sohn ist noch der Jüngere von den beiden. Hätte er eine Alternative gehabt? Das Gegenteil von einem Menschen freilassen ist doch immer noch, ihn sich gefangen zu halten, ihn bei sich zu halten, ihn anzubinden und zu zwingen. Das Gegenteil von Freiheit ist Zwang. Und deswegen hat er sich entschieden, in aller Freiheit ihn gehen zu lassen. Und er lässt ihn nicht einfach so gehen, sondern er gibt ihm mit, was ihm zusteht. Eigentlich ja noch nicht, aber doch. Das Erbe wird aufgeteilt, er bekommt seinen Anteil. Liebe Brüder und Schwestern, frei und unabhängig sein ist etwas ganz Wichtiges. Und ich wünsche es jedem jungen Menschen, dass er diesen Impuls in sich spürt, dass er auch einmal seinen eigenen Weg beginnt und gut gehen kann. Das wünschen, glaube ich, auch alle Eltern, die ihre Kinder gut erzogen haben, dass sie irgendwann ihren eigenen Weg finden und dass man ihnen in dem Laufe der Erziehung mitgeben konnte, was sie dazu brauchen. Denn ganz einfach ist die Angelegenheit ja nicht. Wenn einer sich auf den Weg macht in sein eigenes Leben, da muss er ja erstmal einen Platz für sich finden. Er muss auch das richtige Maß finden im Umgang mit den Dingen, die richtigen Schwerpunkte setzen und vor allem, er muss immer auch Widerstand leisten, denn diese freie Welt da draußen, diese weite Welt, kommt ja auch mit ihren vielen Versuchungen daher. Nein, am Ende, wenn man einen Lebensweg gut gegangen ist, ein Leben gut führen konnte, weil man gut damit umgegangen ist, dann kann man schon von einem Kunststück sprechen, denn unterwegs kann ja eine Menge schiefgehen. Und eine Menge ist auch schiefgegangen bei diesem jungen Mann, der so verheißungsvoll aufgebrochen ist. Eigentlich ist alles schiefgegangen. Denn das Erbe, das er mitbekommen hat, war schnell dahin. Er hat es verprasst. Am Ende war nichts mehr da. Er ist wirklich ganz runtergekommen. Und in dieser Verzweiflung eines ganz heruntergekommenen will er dann noch wenigstens sich selbst irgendwie über Wasser halten, damit er nicht ganz im Dreck versinkt und landet bei den Schweinen. Der Schweinetrog. Die Schoten durfte er daraus nicht essen. Oder sollten wir besser sagen, fressen? Vielleicht bekommen Sie etwas Mitleid mit diesem jungen Mann, ich zumindest schon. Nur damit konnte der damals nicht rechnen. Also einer, der so weit runterkommt, ist, erlauben Sie mir den Ausdruck, ein dreckiger Kerl. Einer wie der ist das Allerletzte. Oder sagen wir besser gesagt, der Allerletzte. Einer, der am Ende bei den Schweinen landet und sich mit diesen Schweinen an einem Futtertrog versammelt, ist selbst ein Schwein. Zumindest in der festen Überzeugung der frommen Juden. Und was das Schlimmste war, da gibt es kein Zurück mehr. Wer so weit runtergekommen ist, der bleibt dort, wo er ist. Eine Gemeinschaft mit Menschen oder gar eine Gemeinschaft mit Gott ist ausgeschlossen. Schlimmer geht's nimmer, es gibt keine Ausstiegsstrategie, der Mann ist verloren. Umso mehr, liebe Brüder und Schwestern, werden wir wahrscheinlich spüren, wie der Mann gelitten haben muss und welche Kraft darin steckt, dass er sich mit der letzten Kraft seiner Verzweiflung tatsächlich auf den Weg macht. Es ist ein zweiter Aufbruch. Nachdem der erste Aufbruch so verheißungsvoll begonnen hat, Der zweite Aufbruch, es ist mit letzter Kraft. Ein Versuch, sich irgendwie noch zu retten, bevor man ganz zugrunde geht. Wo zieht es ihn hin? Ja, wo zieht es den Kinder hin? Hoffentlich wieder heim. Dieser Sohn hat nicht den Anspruch, noch einmal Sohn angenommen zu werden, aber vielleicht doch als Tagelöhner. Zumindest versucht er, ein Stück heimzukommen in die Nähe seines Vaters, nicht als Sohn, aber vielleicht doch als sein Knecht. Liebe Brüder und Schwestern, wir wissen nur zu gut, wo dieser Weg hinführt. Er führt direkt in die offenen Arme eines Vaters, der seinen Sohn nie verloren gegeben hat. Offenbar hat er immer Ausschau gehalten, wann er denn zurückkommt und gehofft, dass er doch zurückkommt. Nein, für den Vater war der Sohn nie verloren. Aber den entscheidenden Schritt musste schon der Sohn machen. Er musste aufbrechen, umkehren, heimkehren zu ihm. Ja, es kommt ein ergreifendes Schuldbekenntnis. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Der Vater, interessanterweise, antwortet darauf nicht, sondern er tut etwas. Er lässt sofort alles tun, weil er eines muss. Er muss ein Fest feiern. Zuvor steckt er seinem Sohn den Ring an. Ganz öffentlich nimmt er ihn wieder an und auf als seinen Sohn. Und dann gibt es kein Halten mehr. Denn dieses Fest muss gefeiert werden. Der Verlorene ist wieder gefunden. Der Totgeglaubte lebt wieder. Und das, Brüder und Schwestern, nennen wir die Folge von Barmherzigkeit. Denn alles hätte ja auch anders ausgehen können. Aber so ist es gekommen bei diesem Vater und seinem jüngeren Sohn. Mit unseren Kommunionkindern aus gutem Grund schaue ich dieses Gleichnis immer wieder an, und dazu nehmen wir uns tatsächlich auch das Bild von Rembrandt, das Sie vielleicht kennen, das sehr ergreifend diesen Sohn heruntergekommen, wie er ist, im bergenden Schoß seines Vaters zeigt. Und dann frage ich immer wieder die Kinder, welchen Überschrift geben wir diesem Bild? Wie wollen wir dieses Gleichnis nennen? Nennen wir es Gleichnis vom verlorenen Sohn oder nennen wir es Gleichnis vom wiedergefundenen Sohn? Und immer wieder sagen die Kinder, wir nennen es das Gleichnis vom wiedergefundenen Sohn. Und ich spüre bei den Kindern sehr deutlich heraus, wie sie sich innerlich mitfreuen, dass diese Geschichte so gut ausgeht. Ende gut, alles gut? Fast. Denn wir müssen ja den anderen Sohn auch noch anschauen. Den gibt es ja auch noch, den Älteren. Der eigentlich alles richtig gemacht hat. Der immer alles gemacht hat, was man ihm gesagt hat, der nie auf Abwege gekommen ist. Nein, er war immer brav daheim und kommt jetzt vom Feld und hört die Musik und das Fest. Die Reaktion, Brüder und Schwestern, ist zornig. Wir sollten nicht vorschnell darüber urteilen, wie würden wir reagieren im ersten Moment. Und warum ist er zornig? Aus Neid, aus Missgunst, aus Enttäuschung, dass ihm nicht einmal ein Ziegenbock geschenkt worden ist? Die Reaktion des Vaters lässt wiederum tief blicken. Er diskutiert nicht mit ihm, er streitet nicht mit ihm, er redet ihm gut zu. Die Väter unter uns werden wahrscheinlich auch wissen, was das bedeutet, einem Sohn gut zureden. Wie die Geschichte weitergeht, das Fest wurde gefeiert, die Musik spielt ja schon. Ob dieser ältere Sohn noch mitfeiern wird, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob diese Familie wieder zusammenfindet. Aber eines, glaube ich, spüren wir alle. Am liebsten hätte der Vater alle beiden Söhne auf einmal in den Arm genommen. Liebe Brüder und Schwestern, diese Geschichte erzählt Jesus den Pharisäern. Die hatten sich nämlich darüber aufgeregt, dass er mit Sündern und Zöllnern spricht und mit ihnen sogar noch isst. Und diese Tischgemeinschaft mit diesen abwegigen Menschen war damals tatsächlich unerhört. Aber ich frage mich und ich frage Sie, mussten nicht auch die Zöllner und die Sünder, wo immer sie auf Abwegen gewesen sind, umkehren und hinkehren zu Jesus? Hatten sie nicht alle den Weg machen müssen? Sind sie nicht alle aufgebrochen, um bei ihm anzukommen? In seinen Gleichnissen zeigt uns Jesus immer wieder das, in Bildern oft, was ihm ganz wichtig ist, damit wir es uns gut einprägen. Und ich glaube, dieses Gleichnis vom wiedergefundenen Sohn macht eines deutlich, worum es geht. Es geht hier nicht um einen Vater, sondern es geht um Gott. Und darum, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und es zeigt auch, dass die Wege des Menschen ganz unterschiedlich verlaufen können. Die Lebenswege können ganz unterschiedlich verlaufen. Aber was haben wir gehört? Du wirst immer mein Sohn sein. Was meines ist, ist auch dein. Aus dieser Kindschaft Gottes können wir nicht herausfallen, wie abwegig unser Leben am Ende auch verlaufen mag. Für Gott sind und bleiben wir seine Kinder. Und liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, wir fühlen uns wohl alle auch ein bisschen selbst angesprochen. Denn in uns steckt vielleicht auch ein Stück weit verlorener Sohn, verlorene Tochter, wenn wir ehrlich sind. Wir hatten wohl alle schon einmal etwas im Kopf und dann unseren Kopf durchgesetzt. Wir waren wohl alle schon mal irgendwo auf Abwägen, kleinere, größere. Wir hatten alle schon einmal das Gefühl, du musst jetzt umkehren, weil so es nicht weitergehen kann. Wir werden wahrscheinlich alle schon froh gewesen sein, wie wir mal als junge Menschen oder vielleicht später auch heimkommen konnten, trotz allem. Wer von uns könnte auf Barmherzigkeit verzichten? Wer am Ende auf diese offenen Arme eines barmherzigen Vaters? Nein, auch wir dürfen dank der Barmherzigkeit immer wieder neu anfangen zu leben. Und das ist die befreiende Botschaft von diesem Gleichnis, das ja voller Dramatik steckt, dass wir uns auf die Barmherzigkeit Gottes berufen dürfen, wenn wir sie annehmen. Und wenn wir sie annehmen, dann lassen wir uns gleichzeitig einladen von Jesus, der an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium sagt, seid auch ihr barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, ob sie es verstanden haben, wir wissen es nicht. Ob es der ältere Sohn verstanden hat am Ende, wir wissen es nicht. Ob er mitfreuen sich konnte, auch das entzieht sich unserer Kenntnis. Aber eines, glaube ich, haben wir alle begriffen. Es gibt für Gott keine größere Freude, als wenn einer, der verloren gegangen ist, wieder gefunden werden kann. Wenn einer, der in den Augen so vieler tot ist, wieder zum Leben erweckt werden kann. Und das Ganze, liebe Brüder und Schwestern, nennen wir Barmherzigkeit. Und wie sehr unsere Welt, vielleicht wir selber, in den Umfeldern, in denen wir leben, die Barmherzigkeit brauchen, wir wissen es. Und wie unbarmherzig diese Welt oft umgeht, wir wissen es auch. Wie erbarmungslos oft Menschen gedemütigt werden, wie erbarmungslos Menschen oft diskriminiert werden, wie erbarmungslos Menschen ausgebeutet werden, wie erbarmungslos Menschen oft umgelegt werden, wir wissen es. Und weil wir das wissen, sollten wir uns heute am Laetare Sonntag umso mehr freuen, dass wir daran nicht glauben wollen und nicht glauben müssen. Bekennen wir uns zur Barmherzigkeit Gottes und versuchen wir uns selbst in diese Tugend der Barmherzigkeit mehr und mehr einzuüben. Dazu übrigens sind wir von Jesus ausdrücklich gesandt. Alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Wenn es uns gelingt, Barmherzigkeit anzunehmen, wenn es uns gelingt, selbst barmherzig zu sein, dann tut es uns gut und einer Welt, in der wir leben, ganz bestimmt auch. Amen. Bekennen wir jetzt unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitze zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Herr Jesus Christus, in deinen Gleichnissen schließt du uns auf, worum es dir und deinem Vater geht. Wir bitten dich. Für alle Menschen, die unterbarmherzig behandelt werden, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die auf Abwegen geraten sind, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die nach Wege des Friedens suchen, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Kommunionkinder, die sich auf ihre Erstbeichte vorbereiten, wir bitten dich, erhöre uns. Für uns, dass wir erkennen, wo wir selbst der Umkehr bedürfen, wir bitten dich, erhöre uns. Eine Besucherin unserer Wallfahrtskirche bittet den lieben Gott, Frieden in ihre Familie zu schaffen und darum, sie den richtigen Partner finden zu lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Die meisten derzeitigen Fürbitten an unser Herrgöttle drehen sich um die rasche Beendigung des Ukraine-Krieges und Frieden in Europa und der Welt und um den Schutz der Soldaten beider in den Krieg verwickelten Parteien. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wenn wir umkehren zu dir, kommst du uns schon entgegen. Dafür danken wir dir. Amen.
Unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig, das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, mächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, er aber macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
O heilig, 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 bist du, erhebbar und allmächtig und barmherzig, bist du, Herr unser Gott. Gepriesen werde, der kommt in unsere Zeit, der Heil schenkt unserer Erde, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Verkünden wir das Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und wir bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, mit dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, aber in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme du dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Denn durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Machen wir uns das zu eigen, worum es Jesus geht. Die Anliegen des Vaterunsers zeigen es uns im Gebet besonders deutlich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unsere Tage. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Herr Jesus Christus, du weißt, was wir wirklich brauchen. Dein Friede gehört dazu. Wir bitten darum, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke du ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Wir alle schauen auf den einen, der für uns alle ist, Jesus Christus. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Liebe Brüder und Schwestern, letztes Wochenende hatten wir Pfarrgemeinderatswahl. Zunächst und vor allem einen herzlichen Dank an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bereit erklärt haben, zu kandidieren. Wir haben von den 13 Kandidaten insgesamt 9 Kandidaten dann in der Wahl zu bestimmen gehabt. Herzlichen Dank auch der Frau Miller und allen, die in der Wahlvorbereitung tätig waren. Es ist ein Riesenaufwand, diese Pfarrgemeinderatswahl vorzubereiten, und das Ergebnis: Sie haben gewählt Clemens Elkschner, Fitus Feiler, Markus Halder, Dietmar Motzet, Roland Rathey, Andreas Schwarz, Robert Winter, Bernhard Wolf und Maria Zara. Ganz herzlichen Glückwunsch denen, die das Vertrauen geschenkt bekommen haben, und allen anderen, die auch viele Stimmen bekommen haben. Es besteht die Möglichkeit, bei der konstituierenden Sitzung neben dem Vorstand und dem Vorsitzenden, der Vorsitzenden, auch noch Menschen in den Pfarrgemeinderat hinein zu berufen, was sie auch in Abstimmung mit dem Pfarrgemeinderat tun werden, um das Gremium noch etwas zu vergrößern. Und das Schöne bei uns ist ja, dass man in den Arbeitskreisen, in Sachausschüssen mitarbeiten kann, ohne gewählt zu werden, in den Bereichen, in denen sie sich einbringen wollen. Als nächstes ist heute Nachmittag um 16 Uhr eine Oasenstunde von Kolping, aber für alle, die Interesse haben, in der Wallfahrtskirche auf dem Programm. Und am kommenden Dienstag um 19 Uhr Friedensgebet in der Faltern und eine ökumenische Passionsandacht, zu der ich eingeladen wurde, in Meitingen, 6:30 Uhr. Das Thema lautet Tränen. Am kommenden Sonntag, dazu lade ich Sie ein, abends um 19 Uhr gestaltet die Gruppe Talata den Gottesdienst. Wäre schön, wenn Sie kommen. Und wenn Sie noch, nachdem Sie viel wahrscheinlich schon für Ukraine gespendet haben, noch ein Schärflein für Miserio beitragen, ist das sicherlich auch nicht schlecht. Denn viele, die von Unterstützung abhängig sind, sind immer wieder auch darauf angewiesen, dass wir sie in Zeiten unterstützen, wo der Fokus der Not ganz woanders ist. Aber die Not wird deswegen in den anderen Ländern nicht weniger. Also Miserio Kollekte am nächsten Sonntag. Am kommenden Mittwoch heißen wir 4 Frauen und 4 Kinder willkommen bei uns im Pfarrhof. Die werden die Wohnung beziehen. Eifrige Kräfte haben die Wohnung möbliert. IKEA hat spontan 4 schöne Doppelbetten gespendet. Und wir haben auch im Pfarrbrief abgedruckt oder im Amtsblatt, dass Sie, wenn Sie mögen, Geschirr noch bringen oder Handtücher. Am nächsten Sonntag werde ich Sie wissen lassen, was besonders fehlt, aber da wollen wir erstmal kennenlernen, wer kommt und was die Frauen und die Kinder vor allem auch noch gesondert brauchen. Ich werde Sie da auf dem Laufenden halten, und ich denke, es gibt viele helfende Hände, die sich nicht verschließen, mitzutun, dass es diesen Menschen, denen es wirklich nicht leicht gefallen ist, die Heimat zu verlassen, hier zumindest vorübergehend ein gutes Zuhause und ein gutes Willkommen erfahren. Ihnen jetzt einen gesegneten sonnigen Sonntag und viel Kraft für eine gut gelingende neue Woche. Der Herr sei mit euch. Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Das gewähre euch der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und nun geht hin in Frieden.